SRF 2 Kultur.
In den USA sitzen über 2 Millionen Menschen hinter Gittern. Wie viele davon unschuldig, ist unbekannt. Fachleute rechnen mit 10 bis 100.000. Für die Betroffenen ist das Innocence Project häufig die letzte Hoffnung. Seit seiner Gründung vor 21 Jahren sind dank DNA-Analysen 311 Opfer von Fehlurteilen freigekommen, davon 18 in Todeszellen. In den meisten dieser Fälle übernahm das Innocence Project das Mandat oder half der Verteidigung beratend. Ein Besuch bei der unabhängigen Non-Profit-Organisation in New York und ein Gespräch mit einem Mann, der fast 2 Jahrzehnte im Gefängnis saß, ohne etwas verbrochen zu haben. Sie hören die Sendung Kontext von Rita Schwarzer.
Fernando Bermudez was falsely accused of murder after a fight outside a Manhattan nightclub.
23. Februar 2011. New Yorks Fernsehsender verkünden die Nachricht als Spitzenmeldung. Fernando Bermudez, 18 Jahre lang hinter Gittern für einen Mord, den er nicht begangen hatte, verklagt die Stadt New York auf 30 Millionen Dollar Haftentschädigung.
This wrongful conviction was predicated upon perjury, was predicated upon manipulation.
Dieses Fehlurteil, so die Begründung von Bermudez' Anwalt, basierte auf Meineid, Manipulation, Nötigung und Betrug. Zudem habe das Büro des Staatsanwalts 18 Jahre lang jeden klaren und überzeugenden Beweis für die Unschuld seines Mandanten heruntergespielt oder ignoriert.
Disregarded, ignored, clear and convincing evidence of his innocence.
Vor einigen Wochen in einer mittleren Stadt im Bundesstaat Connecticut. Hier wohnt der 44-jährige Fernando Bermudez mit Frau und 2 Kindern in einem kleinen, viel zu kleinen Zweiparteienhaus. Ein liebenswürdiger, attraktiver Mann, den man leicht ein paar Jahre jünger schätzt. Wieder in New York City leben, wo er aufgewachsen ist, unmöglich, sagt er. Nach allem, was dort vorgefallen ist, dann trinkt er hastig eine Tasse Kaffee, stopft ein paar Bissen Kuchen in den Mund, nur damit ich etwas im Magen habe, sagt er und lächelt. Nein, zu Mittag gegessen hat er nicht, die Anspannung vor dem Interview, erklärt er und lächelt abermals. Dann, nach ein paar tiefen Atemzügen, erzählt Bermudez seine Geschichte. Eine Geschichte, wie es sie in den Vereinigten Staaten zu Tausenden und Abertausenden gibt. Seine Eltern waren nach dem Militärputsch Mitte der 60er Jahre von der Dominikanischen Republik in die USA eingewandert. In New York City wollten sie eine neue Existenz aufbauen, ihren Kindern eine bessere Zukunft geben. Und tatsächlich, der verheißungsvolle American Dream schien für den wissbegierigen, intelligenten Fernando zum Greifen nah.
I was on the verge of starting the medical profession, entering college that fall when I was arrested in the summer of 1991.
Im Herbst 1991 sollte ich mit dem Medizinstudium beginnen. Im Sommer davor wurde ich verhaftet. Man brachte mich auf einen Polizeiposten, ohne mir zu sagen, weshalb. Auf dem Revier eröffnete man mir, ich werde des Mordes beschuldigt. Ich war fassungslos, bestürzt, beteuerte meine Unschuld. Ich rief meine Freunde um Hilfe, mit denen ich die fraglichen Stunden verbracht hatte. Sie eilten umgehend herbei, bestätigten mein Alibi. Das nächste, an das ich mich erinnern kann, ich wurde nach Rikers Island transferiert, in ein fürchterliches Gefängnis mit 14.000 gewalttätigen Häftlingen. Dort versuchte ich nur zu überleben, während ich auf meine Gerichtsverhandlung wartete.
Nach einem Jahr das Urteil. Mord. Das Strafmaß lautete auf 27 Jahre bis lebenslänglich. Doch Bermudez kämpft gegen den Richterspruch an. Vom ersten Tag an, unermüdlich. Nach 18 langen Jahren und 10 abgeschmetterten Rekursen lag sein Fall im September 2011 zum 11. Mal vor dem Richter. Diesmal, so Bermudez, ging es um alles oder nichts.
I said, it's either I get my freedom or I die in prison. Because I had rejected.
Ich sagte mir, entweder komme ich jetzt frei oder ich sterbe im Gefängnis. Denn ich hatte das Angebot abgelehnt, mich nach 18 Jahren für schuldig zu erklären, um vorzeitig entlassen zu werden. Ich war nicht bereit zu lügen, um etwas zu gestehen, das ich nicht begangen hatte. Selbst dann nicht, wenn ich dafür noch in derselben Woche nach Hause hätte gehen dürfen.
But then I had to wait over a month for the decision. And when I was called back down to court,
Die Verhandlung lief gut, aber danach musste ich über einen Monat auf das Urteil warten. Und dann war es endlich soweit. Ich betrat den Gerichtssaal in Handschellen, angespannte Stille, nur das Kritzeln der Journalisten auf ihren Notizblöcken. Der Richter befahl mir aufzustehen, meine Knie zitterten. Dann erhob er sich und erklärte mich für unschuldig.
As he was perched up on that bench and he declared me actually innocent. My attorneys, we all just hugged and the courtroom broke into applause.
Meine Anwälte und ich, wir umarmten uns alle. Der ganze Gerichtssaal applaudierte. Ich wandte mich an meine Frau und sagte ihr, ich liebe dich. Dann sah ich zu meinen Eltern hinüber und rief ihnen zu, ich liebe euch. Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich weinte und weinte wie ein Baby. Mich überkamen Gefühle, die ich nie zuvor verspürt hatte. Es fühlte sich wunderbar an und es fühlte sich noch besser an, als ich bald darauf freikam.
Freude und Erleichterung herrschte an jenem 11. November vor 2 Jahren auch im Innocence Project in Downtown Manhattan. David Loftis leitet das 8-köpfige Team von Prozessanwälten und erinnert sich noch gut an jenen Tag.
It was wonderful. I mean, Fernando was a case we worked on, but we helped with the case. It wasn't an innocent.
Es war wunderbar. Wir haben bei Fernandos Fall nur mitgeholfen. Aber er enthielt Probleme, die wir bei vielen anderen Fehlurteilen auch regelmäßig sehen. Zum Beispiel fehlerhafte Hinweise von Informanten, Falschaussagen von Augenzeugen und so weiter und so weiter. Doch Fernando ließ sich nicht unterkriegen. Ein großartiger Mann. Für uns immer super, wenn solchen Menschen endlich Gutes widerfährt. Auch für uns vom Innocence Project stets einer der schöneren Augenblicke in unserem Alltag.
Das Innocence Project, zu Deutsch Projekt Unschuld. Keine andere Organisation hat die Debatte um Fehlurteile und Justizirrtümer in den Vereinigten Staaten mehr beeinflusst als diese Institution. Gegründet wurde sie vor 21 Jahren von Barry Scheck und Peter Neufeld, zwei Rechtsprofessoren der angesehenen Cardozo School of Law in New York City. Ihr Hauptanliegen, möglichst viele Unschuldige aus amerikanischen Gefängnissen holen. Doch, wie hoch die Zahl der Betroffenen denn überhaupt ist, das weiß niemand, sagt David Loftis.
There are over 2 million people incarcerated in the United States, even if you had...
In den Vereinigten Staaten sitzen über 2 Millionen Menschen in Haft. Selbst wenn es ein System gäbe, das perfekt funktionierte und kaum Fehler machte, müsste man vermutlich mit 10 bis 100.000 von Unschuldigen rechnen.
Tens of thousands, if not hundreds of thousands of innocent people locked up in prison, and just by the numbers.
Für viele dieser Unschuldigen ist das Innocence Project die letzte Hoffnung. Denn bis dahin haben die meisten schon Jahre hinter Gefängnismauern verbracht und wie Bermudes Rekurs um Rekurs verloren. Rund 3000 Briefe treffen jährlich in der Worth Street Nummer 40 in Manhattan ein. Praktisch alle stammen von Männern und die Mehrheit von Schwarzen. Oberste Priorität haben Schreiben vom zum Tod Verurteilten. Alle anderen, die meisten wurden wegen Mordes oder Vergewaltigung verurteilt, müssen sich gedulden. Bis sie eine erste Antwort erhalten, können Monate vergehen. Denn das Team der von Spenden und Stiftungen finanzierten Organisation, in deren Vorstand übrigens auch der renommierte Thriller-Autor John Grisham sitzt, hat beschränkte Kapazitäten. Nebst den Initianten, den beiden Rechtsprofessoren Neufeld und Scheck, arbeiten 6 Vollzeitanwälte an den Fällen, sowie 3 juristische Hilfskräfte und 18 unter Supervision arbeitende Studierende der Cardozo Law School. Zurzeit sind rund 250 Fälle aktiv. Rund 6.000 in Abklärung.
The letters come in any shape and form from "I'm innocent, please help" to very detailed accounts of.
Die Briefe, die uns erreichen, kommen in jeder Art und Form, angefangen von "Ich bin unschuldig, bitte helft mir" bis hin zu sehr detaillierten Beschreibungen dessen, was nach Ansicht der Schreibenden während des Prozesses schiefgelaufen ist. Wenn sie unschuldig sind, wissen sie zwar, dass sie zu Unrecht einsitzen. Aber weshalb das System in Ihrem Fall versagt hat, wissen Sie häufig nicht. Diese Fragen versuchen wir zu klären. 75% of the wrongful convictions are based on mistaken eyewitness identification, and so we try and find. 75% aller Fehlurteile kommen zustande, weil Augenzeugen die Falschen als Täter identifizieren. In 50% der Fälle tragen untaugliche wissenschaftliche Untersuchungen dazu bei. In 30% sind es falsche Geständnisse. Wir sehen uns also die Unschuldsbegründung der Schreibenden an. Dann besorgen wir ihre Akten und durchforsten sie. Wir wollen vor allem herausfinden, ob es irgendeine Form von biologischen Beweismitteln gibt, die wir für eine DNA-Analyse verwenden könnten. Um den wahren Täter zu finden und um zu beweisen, dass der Verurteilte unschuldig ist.
Eine DNA-Analyse ist für das Innocence Project stets die erste und vielversprechendste Wahl, um Unschuldige frei zu bekommen, erklärt Loftis. Denn
without biological evidence, oftentimes you'll hear he was released from prison.
Ohne einen biologischen Beweis werden Sie häufig hören, er wurde zwar aus dem Gefängnis entlassen, aber ist er nicht trotzdem schuldig? Mittels DNA lässt sich die Unschuld zweifelsfrei belegen. Erst wenn das klar ist, schauen wir zurück und untersuchen, weshalb es zum Fehlurteil kam. Lag's an der Falschauskunft eines Informanten? Hat man den Täter verwechselt? Und so weiter und so weiter.
Ohne DNA-Analyse freizukommen, ist nach Erfahrung des Innocence Project so gut wie aussichtslos. Bermudes, der es auch ohne dieses entscheidende Beweismittel schaffte, ist die viel zitierte Ausnahme, die die Regel bestätigt.
Ja, die ist er. Er kam frei, weil seine Anwälte außerordentliche Arbeit geleistet haben. Sie haben den ganzen Fall neu aufgerollt, neu prozessiert, Zeugen dazu gebracht, ihre Aussagen zu widerrufen. Und sie haben schlussendlich sogar den wahren Täter gefunden.
Doch in Bermudes Fall spielte noch ein anderer Faktor mit und der ist leider gar nicht so selten. Seine Anklage wegen Mordes war ein Konstrukt oder wie es Richter Cataldo bei Bermudes Freispruch formulierte, fabriziert. Zeugenaussagen waren unter Druck entstanden, Fakten geflissentlich unter den Tisch gekehrt worden oder verdreht. Auch im Fall von Michael Morton ging es nicht mit rechten Dingen zu. Auch seine Geschichte machte in den letzten Jahren Schlagzeilen. Denn der Mann aus Texas hat einen tadellosen Ruf, eine Familie, einen Job, bis ihn ein texanisches Gericht vor 27 Jahren wegen Mordes an seiner Frau verurteilte.
Michael Morton was a case where
Michael Morton und seine Frau waren zum Nachtessen ausgegangen, um seinen Geburtstag zu feiern. Zurück daheim hatten sie einen kleinen Streit, danach gingen sie zu Bett. Am anderen Morgen, Frau und Kind schliefen noch, schrieb Michael seiner Frau eine Notiz, in der er sich entschuldigte. Dann verließ er das Haus und ging zur Arbeit. An der Arbeit wurde er nach Hause zurückgerufen. Ein Nachbar hatte den kleinen Sohn in Windeln vor dem Haus umherwandern sehen. Im Schlafzimmer lag die Ehefrau verblutet. Auf ihrem Körper Kleiderberge auf sehr seltsame Art gestapelt in geflochtenen Körben. Wir versuchten, einige dieser Gegenstände für DNA-Proben zu bekommen. Wir stellten einen entsprechenden Antrag. Aber der Staatsanwalt legte sich quer, folglich zogen wir den Fall vor Gericht. Wir bekamen Recht, ließen die Proben machen, erhielten aber nicht die Resultate, die wir uns erhofften. Vor allem waren sie nicht stark genug, um unseren Mandanten als Täter auszuschließen. Doch etwa 90 Meter vom Tatort entfernt war damals ein blutiger Verband gefunden worden. Diesen Verband wollten wir nun ebenfalls untersuchen lassen. Der Staatsanwalt weigerte sich erneut zu kooperieren. Wir gingen abermals vor Gericht, verloren zunächst, zogen den Fall weiter bis vors oberste Gericht von Texas. Dort erhielten wir schließlich Recht. Und siehe da, auf dem Verband fand sich nicht nur das Blut des Opfers, er enthielt auch Blutspuren einer weiteren Person. Die Suche in einer Datenbank mit Millionen von gespeicherten Tätern ergab, das Blut gehört einem Mann, der kurz nach diesem Mord eine ähnliche Tat begangen hatte, in einem Landkreis nebenan.
Dieses ganze Prozedere, Beweismittel suchen, auf Widerstand stoßen, dagegen ankämpfen, schlussendlich doch grünes Licht erhalten. Dieses ganze Prozedere dauert Jahre, denn man muss die Gerichtsinstanzen rauf und runter, erzählt Loftis.
So that whole process in terms of finding the evidence, meeting resistance, challenging the resistance, finally getting testing, takes years to do, because you're going up and down the court system fighting the case.
13,5 Jahre hat ein Unschuldiger im Schnitt hinter Gittern verbracht, ehe ihm endlich Gerechtigkeit widerfährt. Im Fall des eingangs erwähnten Fernando Bermudez dauert es 18 Jahre, bei Malcolm Morton sogar 25 Jahre. Lebenszeit, die für immer verloren ist und nichts und niemand ersetzen kann. Auch keine noch so hohe Haftentschädigung. Wobei, das mit der Entschädigung ist ein Kapitel für sich.
It depends where they are, depends what they have to show or what they have to prove.
Das hängt ganz davon ab, wo sie leben und welche Beweise sie haben. Sie können einen Staatsanwalt nicht verklagen. Egal, ob er unfähig ist oder die Fakten willentlich verdrehte. Nicht mal Michael Morton kann den Staatsanwalt verklagen, obwohl der in seinem Fall ungesetzlich gehandelt hat.
The prosecutor who convicted him, even if that prosecutor acted unlawfully in doing it.
In den USA können Staatsanwälte von Verurteilten nicht verklagt werden. Sie genießen absolute Immunität. Michael Mortons Ankläger könnte dennoch bald selber dort landen, wohin er sein Opfer verbannt hatte. Im Gefängnis. Der US-Bundesstaat Texas hat nämlich letzten Frühling unter dem Druck der Indizien ein Verfahren gegen ihn eröffnet. Darin werden dem Staatsanwalt verschiedene Vergehen zur Last gelegt, unter anderem das mutwillige Unterschlagen eindeutiger Beweise für die Unschuld des Angeklagten. Vor 2 Wochen gab der Staatsanwalt endlich seinen sofortigen Rücktritt bekannt. Auf eine glaubwürdige Entschuldigung wartet Michael Morton allerdings noch heute. Umso wichtiger, sagt Loftis, ist eine vom Staat geleistete angemessene Haftentschädigung.
The compensation is critically important, and it's important for a number of reasons. One, it's important.
Eine solche Entschädigung ist allein schon deshalb wichtig, weil diese Unschuldigen ihr Leben hinter Schloss und Riegel verbringen mussten. Sie ist aber auch wichtig aus einem zweiten Grund. Wir hatten Klienten, die gingen mit 16 hinein und kamen mit 32 wieder raus. Ihr Leben als Teenager und junge Erwachsene ist verloren. Wie immer ihr Leben nach ihrer Entlassung auch aussehen wird, es wird ein anderes sein, weil ein entscheidender Teil ihrer Entwicklung im Gefängnis stattgefunden hat. Draußen hätten sie Schule und Ausbildung absolvieren können, danach eine berufliche Laufbahn mit Beförderungen. Das alles wurde diesen Menschen vorenthalten. Eine verbale Entschuldigung beschließt zwar das strafrechtliche Verfahren, aber daneben muss es noch eine zivile oder gesetzliche Form der Genugtuung geben, damit sich diese Menschen wieder vollwertig fühlen können.
Der heute 58-jährige Michael Morton hat vom US-Bundesstaat Texas inzwischen rund 2,5 Millionen Dollar Haftentschädigung erhalten. Doch mehr als alles Geld der Welt genießt das Justizopfer inzwischen sein jahrelang schmerzlich entbehrtes Vaterglück. Und nicht nur das. Kurz nach seiner Freilassung ist Morton nämlich auch noch Großvater geworden. In US-Medien kursierte letztes Jahr ein Bild, das ihn mit Enkelin im Arm zeigt, dösend und so glückselig, als hätte das erlittene Unrecht keinerlei Spuren hinterlassen. Zumindest keine sichtbaren.
Yes, he is enjoying his life. He was a wonderful man, actually. Like I've met him a few times, and
ja, er ist jetzt Opa und genießt es. Ein wunderbarer Mann. Viele unschuldig Verurteilte besitzen eine große Menschlichkeit. Die muss man wohl entwickeln, um nicht bitter zu werden. Aber es ist immer wieder tief bewegend, das zu erleben, nach allem, was diese Menschen durchmachen mussten. Im Fall von Michael Morton hat der Staatsanwalt ja entscheidende Beweismittel zurückgehalten. Wären sie beim Prozess bekannt gewesen, wäre er wahrscheinlich gar nie verurteilt worden. Aber auch Fernando Bermudez, von dem wir eingangs sprachen, auch er ein ganz großartiger Mann. Die Geisteshaltung dieser Menschen ist erstaunlich. Sie hält nicht nur unsere Arbeit in Gang, sie treibt auch uns persönlich an.
Doch sowohl Loftis wie alle anderen Mitarbeitenden des Innocence Projects sind sich sehr wohl bewusst. Die 311 unschuldig Verurteilten, die seit Bestehen ihrer Organisation dank DNA-Beweisen freigekommen sind, bilden nur die Spitze des Eisbergs. Loftis hat es bereits zu Beginn dieser Sendung erwähnt, die Gesamtzahl der Opfer von amerikanischen Fehlurteilen muss auf 10 bis 100.000 geschätzt werden.
Wir wissen, dass wir die meisten Unschuldigen nicht erfassen. DNA-Belege sind vielleicht in 5-10% aller Fälle möglich, aber all die Gründe, deren wegen diese 5-10% verurteilt wurden, ob nun wegen Falschaussagen von Augenzeugen oder fehlerhaften Laboranalysen und so weiter, finden sich auch bei Nicht-DNA-Fällen. Es ist uns also bewusst, wir können diese Menschen nicht auch alle persönlich vertreten. Aber wir können unsere DNA-Fälle dazu nutzen, um die Strafjustiz in den Vereinigten Staaten zu verbessern. zum Beispiel bezüglich der Beweise, die an unseren Gerichten zulässig sind.
Es ist denn auch dieses doppelte Mandat, die konkrete Hilfe für das einzelne Justizopfer und die Reformarbeit am System, das den Afroamerikaner Loftis am Konzept des Innocence Projects besonders überzeugt.
Wir holen Unschuldige aus den Gefängnissen heraus, eine außerordentlich dankbare Aufgabe. Gleichzeitig stehen wir aber in der Pflicht, unsere Strafjustiz zu verbessern, sie gerechter zu machen und sicherzustellen, dass Angeklagte vor Gericht eine faire Chance erhalten. Das tangiert nicht die größeren systemischen Probleme, etwa die Frage, weshalb solche Leute überhaupt erst vor Gericht landen und wen es trifft. Aber es ist ein Teil davon.
That doesn't touch on all the broader issues that we're talking about how people wind up in court and who winds up in court, but it's a part of it.
Noch einmal zurück nach Connecticut zu Fernando Bermudez. Seit seiner Entschädigungsklage sind bald 2 Jahre vergangen. Doch im Gegensatz zu Michael Morton hat Bermudez bislang noch keinen Penny gesehen. Geld könnte der Familienvater dringend gebrauchen, denn als er 2009 nach 18 Jahren Gefängnis wieder in die Freiheit entlassen wurde, hatte er fast nichts.
When those huge metal doors opened up and I was released upon my exoneration.
Als sich dieses riesige Tor in der Mitte öffnete und ich die Haftanstalt als Unschuldiger verlassen konnte, ging ich mit nichts, außer fürchterlichen Erinnerungen und der Hoffnung, dass ich auf meine Familie zählen kann. Aber der Staat New York gab mir gar nichts. Ich verließ das Gefängnis mit meinen eigenen $40. Man bot mir keine Sozialhilfe an und auch keine psychologische Beratung. Ich musste mich selber darum bemühen, überall herumfragen, ehe ich jemanden fand, der sich bereit erklärte, mir zu helfen, mit meinem Leben zurechtzukommen. Ich war sehr verwirrt, denn es gab einen Widerspruch. Die Schuldigen, die nach Verbüßen ihrer Tat entlassen wurden, erhielten soziale Dienstleistungen, finanzielle Unterstützung, psychologische Beratung, sogar Hilfe beim Suchen einer Bleibe. Ich aber, ein Unschuldiger, bekam nichts von all dem. Mit meiner Entlassung war ich gewissermaßen offiziell aus den Akten des Systems gestrichen worden.
Because I was no longer connected with them. I was officially washed off the record as a former inmate.
Bis zum heutigen Tag geht Bermudez einmal die Woche zu einem Psychotherapeuten. Denn nebst einem massiven Kulturschock, den alle Haftentlassenen ereilt, wenn sie nach Jahren wieder in die Gesellschaft zurückkehren, leidet Bermudez noch immer am Trauma des erlittenen Unrechts.
I was once a happy person. When I was free and footloose.
Ich war einmal ein glücklicher Mensch. Ich wollte, dass etwas aus mir wird und meine Familie stolz auf mich sein kann. Aber nun war ich verängstigt, desillusioniert und unglücklich. Noch jetzt, wo wir miteinander reden, leide ich an dem, was man mir angetan hat. Ich kann einfach nicht vergessen. Keiner der Verantwortlichen hat sich je bei mir entschuldigt. Weder der damalige Polizist, noch der Staatsanwalt, noch der Richter, der mich zu lebenslänglich verurteilt hatte und jede Möglichkeit gehabt hätte, das Fehlurteil zu korrigieren.
Albträume? Oh ja, entfährt es Bermudez. Und in seinen dunklen Augen widerspiegelt sich urplötzlich das blanke Entsetzen.
Yes, I do. Yes, I do. Could be the bathhouse, where horrible things happened in that bathhouse.
Albträume vom Badhaus. Schreckliche Dinge sind dort geschehen. In den Träumen taucht er plötzlich wieder auf. Einer, der mir nachgestiegen ist, oder ein anderer, mit dem ich Schwierigkeiten hatte. Äußerst unangenehm. Zum Glück kann ich mich inzwischen manchmal selber aus diesen Albträumen herauskatapultieren. Dann bin ich jeweils dankbar, dass ich den Albtraum nur geträumt habe.
Im Laufe des Gesprächs setzt sich Crystal zu uns, Fernando Bermudez' Ehefrau. Die aus Oklahoma stammende Afroamerikanerin hatte 1991 in den Fernsehnachrichten von Fernandos Verhaftung erfahren und war von Anfang an von seiner Unschuld überzeugt. Die beiden begannen sich zu schreiben und schließlich auch zu lieben. Das Paar hat im Gefängnis geheiratet und dort auch 2 ihrer 3 Kinder gezeugt. Jetzt, da ihr Mann endlich aus der Haft entlassen sei, sehen sie sich mit einem neuen Kampf konfrontiert.
Now that we're home is a new battle, is trying to get rid of these demons.
Wir versuchen, die Dämonen loszuwerden, die ihn in der Gitter gebracht haben. Im Grunde wurde er legal gekidnappt. Wir versuchen, das irgendwie ungeschehen zu machen. Wir umgeben uns, wenn immer möglich, mit positiven Menschen. Wir treffen uns auch mit Familien anderer Opfer von Fehlurteilen und erzählen uns unsere Geschichten. Den meisten Ehefrauen geht es wie mir. Wir sind mit den posttraumatischen Belastungsstörungen unserer Männer konfrontiert. Ich bin von Beruf psychologische Beraterin. Es ist, als seien wir zu Hause ständig am Therapieren. Fernando ist schnell überfordert. Manchmal fühlt er sich unsicher, verängstigt oder traurig. Er arbeitet ernsthaft und erfolgreich daran, aber ich fürchte, einen Teil davon wird er bis an sein Lebensende mit sich herumschleppen.
Trotzdem hegen Crystal und Fernando Bermudez weder Groll noch Hass.
Wir können nicht tun, was wir tun müssen, wenn wir bitter sind und voller Hass. Denn in einem sind wir zwei uns einig. Wir werden kämpfen und unsere Botschaft unter die Leute bringen. Wir müssen das System ändern. Es darf einfach nicht mehr passieren, dass unbescholtene Menschen legal gekidnappt werden und dann 20, 30 Jahre benötigen, um ihr Leben zurückzubekommen. Crystal und Fernando Bermudez benutzen deshalb jede Möglichkeit, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Als in ihrem Bundesstaat Connecticut die Abschaffung der Todesstrafe zur Debatte stand, hielten die beiden Vorträge, trafen sich mit Politikern und Politikerinnen. Seit Frühjahr 2012 ist die Todesstrafe in Connecticut Geschichte, dem 17. US-Bundesstaat von 50. Doch irgendwann, wenn er sich stark genug fühlt, will Fernando Bermudez wieder studieren. Nicht Medizin wie vor der Tragödie als junger Mann, sondern Rechtswissenschaften. Das Lernen dürfte ihm nicht schwerfallen. Bermudez hat schon während seiner letzten Jahre im New Yorker Hochsicherheitsgefängnis Sing Sing ein Studium in Verhaltenspsychologie abgeschlossen. Summa cum laude. Als er bei der Abschlussfeier in der Haftanstalt eine Rede halten durfte, zitierte er den großen österreichischen Psychoanalytiker Alfred Adler.
Yes, Alfred Adler, yes, absolutely. I recall mentioning
Alfred Adler, ja, ich erinnere mich, dass er sagte, Angst sei eine treibende Kraft für viele Dinge in unserem Leben. Und das ist so wahr, in vielerlei Hinsicht. Meine Angst, jemand anderer könnte hinter Gitter geraten als unschuldige Frau oder unschuldiger Mann, diese Angst treibt mich an, meine Geschichte auch weiterhin vor Universitäten und Highschools zu erzählen, in den USA und international. Denn ich möchte nicht, dass jemand anderer dasselbe durchmachen muss.
And internationally to share my story, because I don't want anyone to experience what I experienced.
Das war die Sendung Kontext über das Innocence Project, einer unabhängigen Non-Profit-Organisation, die Opfer von Fehlurteilen aus amerikanischen Gefängnissen holt und sich für die Reform der US-Strafjustiz einsetzt. Eine Sendung von Rita Schwarzer.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.